time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded. Yo, der All Ball Podcast ist zurück mit der zweiten Folge unseres Relaunchs. Eure Hosts wie immer, der Phil.
Jawohl, guten Morgen.
Und ich bin der Rob. Es ist Samstagmorgen und wir nehmen auf. Danke fürs Einschalten, Zuhören oder Zuschauen, denn wie ihr wisst, gibt es uns jetzt auch im Videoformat auf YouTube und auf Spotify. Direkt am Anfang möchten wir uns bei allen bedanken, die uns wertvolles Feedback gegeben haben auf die erste Episode. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wir sind noch ein bisschen rusty, aber nach so einer langen Pause, glaube ich, auch verständlich. Und auch die Technik muss ich noch einpendeln. Also ich glaube, dieses leiser, lauter werden wir jetzt noch irgendwie fixen können. Bitte seht uns das nach erstmal. Aber großen Dank, also großer Dank geht auch raus an alle Leute, die uns positive Nachrichten geschickt haben zum Thema Mental Health. Ich muss sagen, das hat mich persönlich ein bisschen überrascht, also positiv überrascht. Aber es ist schön zu sehen, dass das Thema kein Tabu mehr ist und man offen darüber sprechen kann und dass das so positiv angenommen wird.
Voll. Also na, vor also, allem, es ging, also übertrieben gesagt, ging es ja mitten ins Herz, was zurückkam. Also es war jetzt ja wirklich so, hey, Hut ab. Und danke auf jeden Fall, weil es ist gut, dass es kein Tabu mehr ist. Nichtsdestotrotz war das natürlich jetzt nicht das Einfachste an unserer ersten Episode, weil man dann doch so eine kleine Hürde zu nehmen hat. Also es ist schon eine gewisse Hemmschwelle da. Aber wie du gesagt hast, sind wir auf jeden Fall sehr happy mit dem Feedback und wirklich auch froh, dass wir da vielen Leuten vielleicht auch ein bisschen aus der Seele gesprochen haben und denen auch so ein bisschen Mut gegeben haben und einfach vielleicht ein gutes Beispiel waren, wie man mit sowas umgehen kann.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also, dass vielleicht manche Leute in so einer ähnlichen Situation sind und dann sich so sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht sollte ich auch mal mit jemandem sprechen oder mir Hilfe holen oder zur Therapie gehen, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig zu hören, auch von Leuten, die eine Plattform haben. Und auch wenn unsere Plattform noch recht klein ist, glaube ich, ist das
aber
wichtig.
Aber sehr fein ist die. Sehr
fein. wird größer mit der Zeit hoffentlich. Aber dafür nochmal danke. Und in dieser Folge wollen wir uns sowohl für unsere neuen Zuhörer, aber auch für unsere treuen, alteingesessenen Fans vielleicht ein bisschen vorstellen wieder, neu vorstellen, was unser persönliches NBA-Fandom angeht, weil, sprich unsere Liebe zum 90er Basketball, weil das ist ja das, was wir uns auf die Fahne schreiben, was wir glauben, was uns unterscheidet von vielen anderen, weil wir uns selber OGs nennen und vielleicht wollen wir das mal so ein bisschen unter Beweis stellen, ein bisschen erklären.
Das können wir gerne machen, ja. Bei mir steht es für Old Shower Gangster, deswegen.
Okay. Gut zu wissen. Genau. Deswegen ein Kapitel, das wir All Ball Memories nennen wollen. Phil. Was ist deine Lieblingserinnerung an 90s Basketball? Was ist da am meisten hängen geblieben? Beziehungsweise hast du vielleicht eine bestimmte Szene, die das Ganze charakterisiert?
Also es wird mehr als eine Szene auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen ausschweifend werden.
Aber vielleicht gibt es auch eine Szene, dann beschreib mir die auch, weil ich habe auch eine bestimmte Szene, die das am besten wiedergibt.
Aber die Bühne, bevor wir anfangen tatsächlich, nicht, dass wir das vergessen, ja. Eine letzte Woche eine Diskussion, ein Stein des Anstoßes waren Caps und Jerseys und so weiter.
Ja.
Zum einen sehe ich, dass du heute aber komplett den Yankee raushängen lässt.
So. Sehr gut, dass du weißt, dass das für Yankees steht, nicht für New York.
Match. Und ich habe ja auch gesagt, ich ziehe jede Woche ein anderes Trikot an. Welches Trikot habe ich gerade wohl an? Florida Panthers, baby.
Okay.
Weil das Cap, mir jetzt, Cap is Supreme, also das hat nichts mit einem Team zu tun.
Okay, ich dachte, das wäre Syracuse oder so.
Genau, ja, das hier sieht ein bisschen so aus. Mhm. Aber genau, ich weiß nicht, ob ich es wirklich durchziehen werde, aber in der Woche habe ich es auf jeden Fall jetzt mal durchgezogen. Und ich weiß zumindest, dass sie aktuell in den Conference Finals stehen und kenne auf jeden Fall den Namen eines der besseren Spieler. Das ist nämlich der Kachuk. Das ist ein wunderschöner Name.
Ja, okay. Haben die viele Touchdowns diese Saison gemacht, oder?
Ja, enorm viele. Ja. Aber vor allem bei den Stolen Bases waren sie auch relativ weit vorne.
Und die Home Runs erst.
Genau, und deswegen sind die halt wirklich mal wieder in den Conference Finals. Nee, also ist tatsächlich, wie gesagt, ich bin ja da nicht so, aber ich bin halt, und deswegen passt es jetzt auch zu meiner 90s Basketball-Liebe. Ich war als Kind immer ich war ein großer Florida-Fan. Wir wissen, was in den letzten Jahren alles in Florida passiert ist und was da so rauskam, also außerhalb des Sports. Mhm. Damals hätte ich das wahrscheinlich nicht so gecheckt, wird so viel anders jetzt gar nicht gewesen sein wahrscheinlich. Aber ich war als Kind eben ab und zu mal alle 2-3 Jahre mit meinen Eltern in Florida im Urlaub und also doch dann relativ häufig. Und hatte dann da auch ein Florida Panthers T-Shirt und so. Und deswegen fand ich das vor ein paar Jahren ganz cool, dass ich hier das Hockey-Jersey mir jetzt Vintage gekauft habe. Genau, aber wir sind in Florida, wir sind in den 90ern. Und bevor ich selber das erste Mal in Florida war.
Jetzt kommt die Überleitung.
Genau, ist die krasse Überleitung. Bevor ich selber das erste Mal bewusst in Florida war, beziehungsweise als NBA-Fan in Florida, habe ich halt in der ersten Klasse, also ich hatte insgesamt so eine, ja, ich hab mich für Basketball interessiert, ich hatte einen kleinen Korb bei uns hinten im Garten, habe da immer drauf geworfen und wurde dann halt irgendwann mal zum Basketballtraining geschickt mit 6 Jahren. Und das war eben die Zeit, die Glory Days der Houston Rockets damals. So, und zu den Houston Rockets gehören in den zweiten Finals die Orlando Magic. Und ich war halt von Anfang an das typische Orlando Magic-Fankind durch und durch. Also ich weiß nicht, wie damals der Funke übergesprungen ist, aber die hatten einfach, also die Mischung aus Logo, aus Farben, aus Shaquille O'Neal, der wirklich der absurdeste Mensch war, den ich mir in meiner Kindheit vorstellen konnte, dieser riesige Koloss. Allein, dass er wie so ein Mythos war, der kann den Korb abreißen, kaputt machen und so, das war tatsächlich ein Riesenfaktor. Also ich, das weiß ich noch, weil das war wirklich, das finde ich eigentlich verrückt, das fällt mir jetzt, während ich spreche, alles gerade so ein, das waren ja wirklich damals wie so, das kann man ja fast Urban Myth nennen. Das war so Schulhofgeflüster auch ein bisschen. Oder dass auch die Älteren, die schon eben nicht in der ersten, zweiten Klasse waren, sondern in der dritten, vierten, keine Ahnung, oder die ältere Geschwister hatten oder so, die haben sich ja dann so ein bisschen ausgekannt. Da gibt's NBA. Wir hatten Lou Richter hier auch mal zu Gast. Ja, dann siehst du da auf Sat 1 bei Jump Run oder Jump Run. Diese ganzen kleinen Clips und so. Und allen voran, Shaq war so für mich damals so der Eisbrecher, sag ich mal. Also der hat mich auf jeden Fall in diese Orlando-Ecke gezogen, aber komplett. Und war auch das erste Jersey, das ich damals dann hatte. Und das, dieses Ganze, seine Aura, dass er auch irgendwie gleichzeitig super sympathisch rüberkam und dass er halt, also allein dieses Dunken, dieses mit, was auch dann später ja sein Logo wurde, mit den beiden Händen, die Beine so durchgeschwungen und mit allem, was er hat, da das Abreißen. Das war auf jeden Fall, glaube ich, so der Moment oder dieses Pausenhofgeflüster quasi, diese Legende, dieser riesige Mensch, das war so die Faszination, die es basketballerisch für mich ausgemacht hat. Und dann, als ich so ein bisschen was drüber gewusst habe und dann gesehen habe, da gibt es so einen Spieler namens Penny Hardaway und wie der sich bewegt und was der so macht, als ich dann eben Sat.1, DSF, Inside NBA und so weiter, als ich das dann alles so mitbekommen habe, das war für mich komplett crazy. Und ja, ich habe da auch die Clips von Michael Jordan gesehen und auch die Zusammenfassungen und so. Aber Penny, das war anders. Der war einfach, keine Ahnung, der war irgendwie zu groß dafür, dass er gegen die Kleinen spielt, als Aufbauspieler. Dann eben Orlando als Stadt, da komme ich jetzt wieder genau, dann waren wir nämlich 95 im Urlaub während der Playoffs/Finals. Waren dann da 3-4 Tage in Orlando, da war ich natürlich leider nicht beim Spiel, um Gottes Willen. Aber die ganze Stadt war natürlich komplett im Fieber. Ja, da war alles voll, da waren Banner gehangen, da waren überall jede Möglichkeit, irgendwie die Orlando Magic anzufeuern, wurde genutzt. Und das war dann für mich so, dass ich das auch noch quasi am eigenen Leib gespürt habe, wie krass die sind. Also das muss man natürlich auch sagen, wären die in der Zeit, dann hätten sie auch nicht die Medienpräsenz gehabt, wären die in der Zeit nicht wirklich so ja, die up-and-coming Superstars gewesen, dann wäre das vielleicht gar nicht so passiert. Dann wäre ich halt wahrscheinlich der nächste klassische Michael Jordan-Fan geworden, der ja zu der Zeit auch, das ist natürlich auch wichtig, eine Pause gemacht hat. Mhm. Aber das war auf jeden Fall so für mich, diese Mischung. Shaq, der wie ein Mutant, dann Penny, der sich so, wie der sich bewegt, dass der die Pässe rückwärts ding, gleichzeitig selber auch noch gedankt, was ja für ein Kind super wichtig ist. Ne? Also die einfachen, spektakulären Sachen hat er ja auch noch gemacht. Dann sah er irgendwie fresh aus, dann waren die auch insgesamt, was man dann gesehen hat, da habe ich die Bravo Sport gehabt, dann waren da irgendwelche Bilder, wie Penny aus dem Lamborghini steigt und Shaq in so eine ekelhaft gepimpte E-Klasse Umbauvariation mit zum Cabrio umfunktioniert und riesen Schürzen dran und was weiß ich. Dieses Ganze, das habe ich vorher noch nie gesehen, dass die einfach, wie man sagt, larger than life einfach waren. Das hat mich so abgeholt, dann mit diesem Stern des Logo, die gestreiften Trikots, Pinstripe, ist ja für dich als Yankees-Fan auch wichtig. Yes. Das war irgendwie, das war ein Gesamtpaket, das habe ich nie mehr danach so gespürt. Natürlich auch durch die Augen eines Kindes, aber es war unfassbar. Also es war für mich das Coolste, was ich auf der ganzen Welt jemals gesehen habe. Jemals.
Wie alt warst du da, hast du gesagt?
Und da war ich also 95 war ich dann 8. Also ich war dann so 7, 8 Jahre quasi. Mhm. Und habe dann wirklich, und da meine Mutter war da sehr, sehr wichtig für mich damals, weil die hat mich halt unterstützt bei allem. Die hat mir dann geholfen, die richtigen Magazine zu kaufen. Die hat mit mir zusammen dann wie so ein, wie nennt man das, so ein Scrapbook quasi hatte ich, wie so ein Heft, wo ich so Bilder ausgeschnitten habe und reingeklebt von Penny mit so random Facts. Was ist das, sein Lieblingsessen vorm Spiel, irgendwie Chicken und Yams oder irgendwie, also wie wahr diese Informationen waren, die man dann da so schnipselweise irgendwo gefunden hat, I don't know, aber das war für mich ganz wichtig, so wie groß, College, Schuhgröße, keine Ahnung, alles halt, ja, und dann, ja, Schuhe natürlich, wichtiges Thema für mich, hinter mir sieht man es immer noch, Penny, nach MJ wahrscheinlich die beste Signature-Line, die es bisher gab. Und das war halt für mich dann auch, als ich das erste Mal einen Penny-Schuh bekommen habe zum Geburtstag. Da war ich dann, glaube ich, in der 4. Klasse gewesen sein. Ja, das war der Air Penny 2 in weiß-blau. Das war halt dann so die absolute Krönung für mich, dass ich dann von meinem Idol auch noch den Schuh tragen kann. Habe dann natürlich vorher schon sein Jersey gehabt, habe Caps von Orlando gehabt. Ich hatte Wimpel in meinem Zimmer hängen. Ich hatte einen Wimpel von Orlando und Wimpel von Penny. Ich hatte T-Shirts. Ich hatte so ein geisteskrankes Polo-Shirt, das einfach komplett schwarz Pinstripe war mit hier zwei so dicken Buttons, wie bei so einer Starterjacke quasi. Starterjacke hätte ich natürlich auch. Weißer Kragen, weiße Ärmel. Alles mit Schwarz-Weiß-Blau und so. Und das war einfach für mich das Höchste der Gefühle. Also das war das, ich meine, ich bin jetzt auch krasser LeBron-Fan dann gewesen, aber ich habe vom ganzen vom Feeling her, ich war so ein Kind, wie wenn man von Thomas Müller diese Bilder sieht, dass er FC Bayern Bettwäsche hatte. Also ich war so, ich hatte ein Handtuch, ich habe alles von denen gebraucht. Ich habe dann angefangen Trading Cards. Dann natürlich habe ich versucht, einfach nur Pennies zu ziehen. Das war für mich das absolute Überding. Ich habe hier immer noch, den hatte ich auch zu Kicks-Zeiten immer an meinem Schreibtisch. Ich habe immer noch den Little Penny stehen. Leider im Barbie-Trikot, weil meine Schwester damals mein Little Penny-Trikot verhunzt hat, habe ich von ihrer Orlando Magic Barbie das Jersey quasi umfunktioniert.
Oh ja, du hast wahrscheinlich ein Unikat jetzt.
Ja, das ist richtig gut. Genau, und den habe ich halt damals gekauft, dort im nächsten Orlando oder Florida Urlaub. Ich habe den original großen Pappaufsteller von Upper Deck, den habe ich jetzt die Woche erst in den Keller runter, den habe ich immer noch. So, den musste ich damals, also dürfte ihn mir kaufen von meinem ersparten Geld, aber sollte ihn selber in den Flieger mit tun und so. Der war in einer Box zusammen, das war jetzt nicht so riesig, es hat dann schon gepasst, aber das war für mich einfach dieses, unabhängig jetzt von wirklich Hardcore-Basketball-Action, dieses Paket, diese Faszination, dieses Produkt quasi, Orlando Magic in Form von Penny und Shaq, war für mich absolut, das war crazy.
Also ich höre so raus, du fandst die Orlando Magic ganz gut.
Ja, so gut wie nie in meinem Leben irgendein anderes Team mehr. Deswegen war das auch, also du kannst dir vorstellen, es ging so weit, witzige Anekdote, es ging so weit, bevor das müsste dann ja mein 7. Geburtstag oder so gewesen sein. Man konnte bei uns in Würzburg immer, gibt es glaube ich immer noch, wenn immer so kurz vor 7 oder irgendwas im Radio die Geburtstagskinder so vorgelesen. Da konntest du damals so einen Fax hinschicken und zum Beispiel, ja, der Robin wird heute so und so alt und ihm gratulieren zum Geburtstag seine Eltern. So.
Im Radio?
Genau. Mhm. Und dann gab es immer das Geburtstagskind des Tages, der wurde dann angerufen. Das war ich natürlich nicht, weil du rufst keinen Zweitklässler an. Aber dann, 7. oder 8. Geburtstag, irgendwie sowas. Und dann hat meine Mutter oder haben meine Eltern damals halt so einen Fax hingeschickt. Und dann hieß es, und der Philipp aus Ochsenfurt hat halt Geburtstag und der wird 7. Und ihm gratulieren seine Eltern, seine Schwester und sein bester Freund Shaquille O'Neal.
Wow. Halt,
also jetzt musst du dir vorstellen, du sitzt früh, bevor du in die Schule gehst, am Frühstückstisch, isst deine Cornflakes und Shaquille O'Neal gratuliert dir im Radio zum Geburtstag. Also natürlich hat es dann nicht lange gedauert, dass er das nicht war, aber der Moment, also da, das war unfassbar. Dann kommst du in die Schule und sagst, habt ihr es gehört?
Der gratuliert mir zum Geburtstag.
Hat mir zum Geburtstag gratuliert. So, also das war vogelwild. Genau, und da auch wieder, was meine Mutter oder meine Eltern da für einen Support waren bei dem Thema. Ihnen hat es auf jeden Fall getaugt, dass ich da so aufgehe. Aber das war, wie gesagt, also wenn Shaq nicht gewechselt wäre zu deinen heiligen Lakers, das wäre für mich schöner gewesen, weil tatsächlich waren das auch noch Zeiten, wo so eine Nachricht im Radio kam. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall wäre, wenn, keine Ahnung, LeBron oder so
gewechselt ist. Ja, oder Luka Doncic.
Auf Radio Gong läuft.
Glaube ich nicht, dass im Radio Gong Luka Doncic verkündet worden ist.
Und das war halt damals tatsächlich NBA-Superstar Shaquille O'Neal wechselt zu den Los Angeles Lakers. Das habe ich im Radio gehört.
Ja. Ja.
Weiß bis heute noch 124 Millionen für 7 Jahre. Hässlich war das auf jeden Fall. Das war tatsächlich dann der Anfang vom Ende. Da hatte ich wirklich, das war wie so gebrochenes Herz für mich, weil das war ja unvorstellbar. Das war ja wie Batman und Robin. Das war unzertrennbar eigentlich so. Mhm. Und dann, ja, dann ging die Verletzten-Misere vom Penny los und deswegen ist er auch für mich bis heute, da könnten wir auch mal eine Episode machen, die größten What-Ifs.
Ja.
Penny ist für mich da einfach weiterhin ganz oben, weil der war auf einem Level, der hat Michael Jordan geärgert, aber ernsthaft geärgert. So. und das noch am Anfang. Und dann wurde er so hart ausgebremst. Er und Grant Hill, der quasi zur gleichen Zeit genauso ein aufgehender Stern war. Aber Penny dann, ich habe ihn dann einmal live spielen sehen. Das war 99 in Orlando. Quasi Traum in Erfüllung gegangen, eben auch mit meinen Eltern damals. Hatten wir Glück, da hat er gespielt. Das war aber dann schon die Zeit, da hatten sie nicht mehr die Pinstripe-Jerseys, sondern das mit diesen eingearbeiteten Sternen, was so ein bisschen shiny war. Und er hat auch irgendwie 24 oder 26 Punkte gemacht, also war ein ordentliches Spiel und so. Sie haben gewonnen. Paul Pierce Rookie Season war das bei den Celtics. Also war ein cooles Spiel. Ron Mercer hat da irgendwie über 30 Punkte gemacht bei den Celtics. Also war echt auch zum Anschauen für mich damals cool. Hab mir dann das Trikot original in der Halle gekauft und so. Ich hatte sein Team USA Jersey von Atlanta und also es war für mich einfach das ist eigentlich mein Goat, kann man so sagen. Also Penny Hardaway, kürzeste krasse Karriere aller Zeiten, aber der war so anders. Das ist bis heute für mich irgendwie, ja, klar, wie gesagt, durch die rosarote Kinderbrille betrachtet einfach, es war unfassbar. Mhm. Ja, es war unfassbar. So, jetzt habe ich einen Monolog hier gerade hingelegt vom Allerfeinsten natürlich, aber es ist, ja, das ist right in the feelings. Und leider, und das ist eben das Komische, wir hatten das letzte Mal schon, du hast ja auch gesagt, das bei dir ist nicht wie bei mir. Ich bin Spielerfan. Vielleicht bin ich auch dadurch Spielerfan geworden, weil dieser Shaq-Moment einfach wirklich so alles gesprengt hat. Und dann war so, ja, okay, was ist Orlando, was ist das jetzt für eine Mannschaft quasi?
Also hast du das als kleines Kind schon verstanden, dass in der NBA halt gewechselt wird und Spieler halt gehen können, wann sie wollen, also wenn der Vertrag ausläuft
klar,
und so weiter?
Ich habe das dann, also nee, ich habe ja nicht, also mir war dann schon klar, also spätestens als er dann gewechselt ist natürlich, dass es, ja, dass manche ihr Team wechseln, aber ich verstehe ja in dem Moment nicht, dass das ein Business ist quasi. Ja. So. Obwohl ich auch lese, was dann das für ein Vertrag ist und so weiter und so fort. Aber ja, in der Zeit, klar, da war ja, das hat sich ja dann auch der Lockout irgendwann angekündigt, war ja dann 98, 99. Da war ich ja dann auf jeden Fall schon ja, in der 5. Klasse zumindest. Aber da die ganzen Zahlen, das weiß ich noch. Und das habe ich dann schon mitbekommen. Ich habe schon auch gecheckt, damals war das große Sean Camp Drama, dass der von den Sonics weggegangen ist, weil
Cleveland, ja.
Jim McElwain mehr Geld bekommen hat als er. Den Mensch kennt heute keine Sau mehr. Und das und da habe ich dann schon, gedacht, okay, also die besten Spieler müssten auch das meiste Geld bekommen. Also so viel habe ich schon verstanden. Aber wenn das dann wirklich, also wenn die Realität dann zuschlägt und dein Team quasi auseinandergebrochen wird durch so einen Move, das war halt wirklich so, ja, das war was komplett Neues. Und dann habe ich, ja, wie soll ich sagen, ich kann jetzt nicht sagen, habe ich versucht, Orlando-Fan zu bleiben, aber es war danach, war es komisch, weil als Penny dann weggegangen ist,
ja,
nach Phoenix war so, dann war ich zwar immer noch Penny-Fan, aber Phoenix war dann so, ich war jetzt kein Phoenix Suns-Fan dadurch. Und
ja.
Das ist, also es war irgendwie komisch. Dann haben sie Gott sei Dank Tracy McGrady gehabt. Das war dann für mich quasi so, also Iverson, McGrady waren so dann die nächsten zwei in meiner Lieblingsspieler Chronologie, sag ich mal. Und dann kam halt irgendwann LeBron. Aber dieses, also T-Mac ist ja leider dann fast dasselbe in Grün gewesen. Da hast du wieder so einen absoluten Top-Spieler, wo man denkt, okay, der reißt die nächsten Jahre alles zusammen und dann fängt es bei ihm an mit den Verletzungen, dann wechselt er nach Houston. Dann habe ich da versucht, ihm auch weiterhin zu folgen, die Daumen zu drücken. Dann wurde es mit den Verletzungen aber auch immer beschissener und dann, ja, dann ist es halt einfach schwierig. Dann habe ich ihn quasi auch wieder fallen lassen.
Ist
jetzt auch ein Pattern, das man bei mir erkennen kann, wenn einer zu lang verletzt ist.
Ist halt auch Bandwagon irgendwo.
Ja, ist Bandwagon einfach. Gut, dass LeBron immer so fit geblieben ist.
Ja.
Genau, aber das war so, also das nur zusammengefasst, das war einfach für mich der absolute, der, ja, der Eisbrecher oder so der Weg in 90s NBA-Fan sein, war einfach das Disneyland-Team aus Orlando. Also es war halt einfach die Kombination aus, dass ich da Urlaub gemacht habe, dass die krass coole Sachen hatten mit diesen Sternen, Stuff the Magic Dragon, keine Ahnung, alles cool. Dann diese beiden Spieler, da habe ich mein Herz verloren und nie wieder zurückbekommen.
Also bevor wir darüber sprechen, was ich allgemein in den 90ern unabhängig jetzt von Orlando getan hat, ja, und vielleicht auch im Vergleich zu heute, erkläre ich nur kurz, wo ich herkomme. Bei mir hat das alles ein bisschen früher angefangen. Ich bin ja auch ein Stück älter. Also ich habe mein erstes NBA-Spiel Mitte der 80er gesehen. Mein Onkel hat mich zu einem Lakers-Spiel mitgenommen, was mich natürlich geprägt hat. Ich glaube, hätte er mich zu einem, keine Ahnung, Clippers-Spiel mitgenommen, hätte es gut sein können, dass ich Clippers-Fan geworden wäre. Aber das war dann erstmal.
Stell dir das mal vor.
Das wäre crazy. Sorry. Das wäre crazy. Würde ich hier in Clippers Gear sitzen.
Michael Oliver Candy Fan Club Vorsitzender.
genau, also das war Mitte der 80er. Und, aber das war es dann für lange Zeit, weil zu der Zeit konnte man dann NBA nicht in Deutschland konsumieren. Also ich habe praktisch das eine Spiel gesehen und fand es auch gut, fand die Lakers auch gut. Aber das war's dann. Also du konntest nichts über die lesen oder sehen, geschweige denn sehen, bis zum Dream Team. Und das hat natürlich dann alles geändert. Der Basketballboom, der weltweit ausgelöst wurde durch das Dream Team, hat natürlich alles gesprengt. Und schon in der darauffolgenden Saison konnte man NBA im deutschen Fernsehen sehen. Ne? Also das hat angefangen mit so kleinen Highlight-Sendungen. Und dann aber bald dann auch Live-Übertragungen. Und das Lustige ist, ist, wo du gesagt hast, du hast die Houston Rockets dann mitbekommen zu der Zeit. Ja. Das war bei mir genauso. Das war praktisch der große Moment, beziehungsweise so der Höhepunkt, dass Houston Rockets Finals bei Sat.1 gezeigt worden sind. Mhm. Und jetzt komme ich mir dann ziemlich alt vor, weil ich habe... Ich hatte da gerade Abi gemacht und war Zivildienstleistender.
Ja, gut.
Und also. Kann mich daran erinnern, dass ich Rockets gegen Knicks NBA Finals live im Fernsehen gesehen habe, nachts, und mich dann morgens früh zum Zivildienst geschleppt habe. Und das war damals, in dem Alter war das noch drin, kein Problem. Die ganze Serie habe ich live geschaut.
Ja. Stark.
Aber das könnte ich heute nicht mehr. Denn spätestens nach Game 1 oder 2 wäre ich raus, und das würde sich dann... Also ich würde es die ganze Woche noch spüren. Ne? Und damals hast du das halt geschaut und fandst es geil. Und das war ja die Zeit, wo meine Lakers nicht gut waren. Ne? Die Zeit, wo Jordan Baseball gespielt hat, wo man praktisch nur Highlight-Videos von Jordan gesehen hat. Der war wie so ein Mythos, ne? Über den alle gesagt haben, das ist der beste Spieler, aber der spielt gerade nicht. Und dann das nächstbeste war dann, sich irgendwie Highlights-Videos anzuschauen, also sich irgendwie VHS-Kassetten zu holen, Come Fly With Me und so weiter. Und du siehst ihn praktisch, wie er so vor 3-4 Jahren war. Aber als er dann zurückkam, das war dann praktisch der große Moment, so, ist er wirklich so gut, wie alle sagen? Weil ich habe ihn ja nicht live sehen können.
Ja.
Und dann siehst du es, ne? Beziehungsweise dann war das praktisch auch erstmal das Team, was ich mir viel angeschaut habe, weil halt die Lakers nicht oft im Fernsehen kamen, beziehungsweise das war noch vor Kobe-Zeiten. Ich glaube, Van Exel war, glaube ich, gerade Rookie, wenn überhaupt, oder vielleicht war es irgendwie diese Saison schon davor, noch davor. Und deswegen konnte ich irgendwie mein Lakers-Fandom nicht ausleben und habe mich halt so ein bisschen an die Eastern Conference gekrallt, sprich Knicks versus Pacers, Bulls versus Pacers, also die Spiele, und was da am meisten für mich hängen geblieben ist. Und da kommen wir dann jetzt praktisch in diese Richtung von wegen, was anders ist, was mir sofort aufgefallen ist, schon als Kind, obwohl das nicht meine Teams waren, ist mir aufgefallen, was das für Rivalitäten sind. Das waren so Teams, du hast gespürt, die können sich wirklich nicht leiden. Das waren Fangruppen, die sich gehasst haben. Ne? Und es ging mehr als um, ich will jetzt unbedingt gewinnen, ich will jetzt praktisch als Sieger vom Platz gehen. Die konnten sich nicht leiden. Ne? Du konntest spüren, dass Knicks gegen Pacers ist was Persönliches. Und das hat das Ganze für mich so interessant gemacht und dann auch praktisch so Ansporn gegeben, so die History zu verfolgen. Woher kommt das überhaupt? Ne? Warum können die sich nicht leiden? Ja. So, und was natürlich dann natürlich mit der Nähe zu tun hat, beide in der Eastern Conference, beide sehr physische Teams, beide, und damals war halt noch viel mehr erlaubt, ne? Also das ist, ja, das kommt noch hinzu, dass die Defense war härter. Ich glaube, die Flagrant-Foul-Regel, also so wie sie heute kennen, von wegen Ballbesitz plus Freiwürfe, kam halt erst Anfang der 90er. Viele Schiris haben das damals noch nicht gepfiffen, weil es noch so ein bisschen neu war. Gefühlt waren alle Schiris damals alte Männer, die, wo ich das Gefühl hatte, die musst, du musst denen erstmal beweisen, was, dass du, dass du spielen
heute
wolltest.
Die meisten auch noch, ne?
So, ja, ich weiß nicht, ich sehe schon so viele so die so rumlaufen, die könnten so 30, 40 sein. So gefühlt, da war damals jeder Schiri über 60.
Ja, ja.
Ne? Und das war so das Gefühl, dass ich hatte, du musst als Spieler, musst du dich erstmal auch dem Schiri beweisen. Also und so gefühlt, und ich sag jetzt ungefähr zum tausendsten Mal gefühlt, weil ich mich natürlich nur so ein bisschen vage an diese Zeit erinnern kann, aber so gefühlt gab es auch keine, in Anführungszeichen, Kinder in der NBA. Ne? Der Kobe war das erste Kind, was ich so wahrgenommen habe, wo ich gesagt habe, wow, der ist ja praktisch so wie ich, also der ist ja noch ein Kind. Ansonsten hast du so Leute gesehen wie Ewing oder wie Reggie Miller oder wie Anthony Mason, das waren Männer. Ne? Also auch wenn die Mitte 20 waren, sahen die aus, als wären die weit über 30.
Voll. Also das weiß ich voll, was du meinst. Das ist, also wenn man sich alte Bilder anschaut, kann man es manchmal gar nicht fassen. So, dass das einfach, also wie gesagt, da war dann eben jemand wie Penny, sah dann eher wie so ein Popstar im Verhältnis aus und als ob der gegen Männer oder alte Männer teilweise spielt. Also Patrick Ewing allen voran natürlich. Das war das war ja der Inbegriff, der sah ja mit 28 schon aus, als wäre 44 so.
Ja.
Crazy.
Ja. Also das so viel zu meinem Fandom. Wie gesagt, was hängen geblieben ist, sind diese Rivalitäten, aber auch der andere Spielstil oder auch wie die Spieler miteinander umgegangen sind. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt in dieser Social Media Zeit sind, wo jeder irgendwie mit jedem befreundet ist, wo jeder irgendwie ausmachen will, hey, was machen wir heute nach dem Spiel? Gehen wir essen oder so? Egal, ob der von einem anderen Team ist oder nicht, weil es halt der Buddy ist. Das gab es irgendwie damals nicht. Also die Spieler wussten, man wusste weniger von den Spielern an sich, weil man sie ja nicht über Social Media verfolgen konnte. Man wusste nur das, was man liest. Die Spieler konnten sich nicht selber repräsentieren. Und ich glaube, die Spieler wussten auch weniger voneinander. Also da gibt's ja diese Stories, dass sich praktisch die Leute, die im Dreamteam waren, erst praktisch in Barcelona richtig kennengelernt haben und dann die Freundschaften entstanden sind, wie zum Beispiel zwischen Ewing und Barkley oder so, die vorher Erzfeinde waren und dann gemerkt haben, die sind eigentlich doch ganz cool. Und sowas ist heute nicht mehr. Du lernst die Spieler kennen, wenn du praktisch in der Highschool gut spielen. Ne, dann werden die profiliert, dann haben die ein Social-Media-Profil. Dann sind die auf den AAU-Teams, dann sind die im College und so weiter. Und dann haben die schon einen Instagram-Account und dann verfolgst du die, seitdem sie irgendwie 16 sind, bis zur Profiliga.
Ja.
Ne, und du weißt eigentlich alles über die. Und das war damals, war das irgendwie anders. Also das war, vielleicht war das auch die Faszination, weil du halt so wenig von denen wusstest. Das waren halt praktisch, wie du vorhin gesagt hast, Mythos. Du hast die eigentlich nur auf dem Feld gesehen. Ja, da gab's ja selbst diese, von wegen der Gang von der Garage bis zum Lockerroom. Das gab's ja gar nicht. Ja. Also wurde nicht gefilmt, es wurde nicht fotografiert, oder was sie da anhatten oder so. Das war ja alles, hat ja auch vielleicht keinen interessiert. Aber das war halt dieser Mythos Spieler. Wer sind die auf dem Feld? Ne? Was können die auf dem Feld? Und das ist so ein bisschen, diese ganzen Nebengeräusche sind halt lauter geworden. Ne? Was mit wem ist der verheiratet und was für ein Auto fährt der und so. Das ist alles erst danach gekommen und ich finde, das hat so ein bisschen das Spiel an sich verwässert und vielleicht auch den Mythos ein bisschen genommen. Wobei das natürlich auch sein kann, dadurch, dass ich natürlich älter geworden bin, schaue ich das nicht mehr mit gut, Kinderaugen, ich war ja kein Kind mehr, aber du weißt, was ich meine, mit praktisch
100%.
Mit Augen von jemandem, für den das alles neu war. Das war ja eine komplett neue Welt, die sich da einmal eröffnet hat. Wow, dann gab es die Trading Cards und dann gab es die Sticker und der, es wird gemunkelt, der wechselt zu dem Team. Ach, die können wechseln. Also es war einfach ein komplettes neues Universum. Ja. Das war so wie jemand, der Ende 70er Star Wars das erste Mal gesehen hat. Das war... Ja. Und das würde mich halt interessieren, ob neue Fans heutzutage das noch so erleben, beziehungsweise so empfinden.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist einfach, das war ein super Punkt gerade von dir mit dem Social Media. Weil dadurch, also nicht nur Social Media, sondern allgemein das Internet natürlich, alle Informationen, alles ist ständig abrufbar und zwar in jeglicher Form. Also ich hatte es die letzte Folge mit Videotext. Klar habe ich da auch Informationen abgerufen, aber halt so spartanisch wie möglich. Es war in digitaler Form, aber es war einfach weißer oder bunter Text auf schwarzem Hintergrund und das war's. Da gab es keine Bilder, gar nichts. So, und jetzt,
das waren 300 Zeichen und wenn die vorbei waren, dann war's das.
Genau, und jetzt ist halt so, du wirst ja zugeschissen. Also wenn du... Also die NBA allen voran, klar, die sind ja ein absolutes, auch mit ihrem Channel auf Instagram zum Beispiel, sind sie ja ein absolutes Powerhouse. Also da kommt die NFL nicht ansatzweise ran zum Beispiel. Da wird aber halt der Content, heute spricht man ja von Content, das war ja auch damals, wer hat das Wort, hat kein Mensch benutzt. Das wird so ausgeschlachtet, dass du bei so einem Playoff-Spiel, also ich müsste mal zählen, aber wahrscheinlich... Von kurz vor Tip-Off bis kurz nach Tip-Off wird auf dem NBA-Account werden bestimmt 30 Posts gemacht. Also wirklich Feed-Posts, Story zusätzlich, keine Ahnung. Also so, und das ist halt vogelwild. So, und du wirst geflutet. Mittlerweile ist dann so viel, dass der Algorithmus das so filtert. Du kriegst ja dann vielleicht auch zum Glück gar nicht alle 30 Dinger ausgespielt, sondern nur 2-3 davon. Aber es ist was ganz anderes und du hast diesen, wie du sagst, ob das heute noch so ist, du wirst nie mehr durch die Art, wie sich halt die ganze Gesellschaft entwickelt hat, du wirst nie mehr diesen, und deswegen kommt es ja für uns so wie so die Golden Era quasi rüber, du wirst nie mehr diesen, boah, was ist das, den Moment wirst du nie mehr haben. Ja, natürlich, jetzt sind wir beide erwachsene Menschen und keine Kinder oder Jugendliche mehr. Das beeinflusst es natürlich ungemein, wie man auf sowas reagiert. Aber es ist einfach, ja, dieses Dauerfeuer. Ich weiß auch nicht, wie, ob das in den USA halt dann auch mein Sport gewesen wäre oder ob mich da dann vielleicht Baseball fasziniert hätte, keine Ahnung. Aber es war natürlich was man hier, also du konntest es hier spielen, auch in der Kleinstadt oder im Dorf. Und gleichzeitig gab es dann diese, ja, Übermenschen, in den USA, die da Sachen machen, die kein anderer kann und es sieht alles super geil aus und so weiter. Und das war so anders als alles. Also ich meine, geh mal zu der Zeit, das hatten wir auch schon mal das Thema in früheren Folgen, geh mal zu der Zeit, wo ich der krasse Orlando Magic Fan war, als ich das erste Mal in Würzburg beim Basketball war, in der damals zweiten Bundesliga. So, das hatte mit dem, was ich da aus der NBA gesehen habe, nicht ansatzweise irgendwas zu tun. Es war einfach eine Turnhalle, da waren noch die Handballtore an der Wand angelehnt und so weiter. Also da wurde nichts in Optik, Marketing, Image oder sonstige PR-Aktionen gesteckt. So. Und das muss ich sagen, dieses Paket und auch diese Kommerzialisierung, die hat mich natürlich als Kind maximal abgeholt, weil das kam ja dann dazu noch. Shaq Penny, Jordan, danach Iverson, wie auch immer, Charles Barkley. Es wurde schon, also weil du gerade gesagt hast, man hat nicht viel gewusst, ja, aber die paar ganz krassen, die wurden noch mal krasser gemacht durch Schuhe, durch Werbeclips, durch Poster, die es gab, ja, also die Godzilla-Charles-Barkley-Kampagne und sowas, ja. Wenn du das am Rande dann, also weil das hat man natürlich in Deutschland jetzt nicht so voll auf die 12 mitbekommen, sondern halt immer wieder mal so ein bisschen, aber das hat so diesen Mythos, finde ich, als ich da die ersten Clips dann noch gesehen habe, so, oder dann auch, als MJ wieder da war und diese Frozen Moment Commercial, wie so in Zeitlupe sich bewegt mit dieser klassischen Musik und so, das war ja der Shit, oder dieser 1000 Meter hohe Korb, an den er so dankt in dem Hangar, die Grand Hills Bright-Werbungen, das ganze Zeug, das hat für mich, also merkst du, ich habe die ja quasi irgendwie alle parat, das hat für mich ganz, ganz viel ausgemacht. Und heutzutage, okay, gibt es natürlich auch Schuhe und Clips und so weiter, aber das ist was anderes, weil das ist einfach, es gibt halt hunderte davon. So ungefähr.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also es gab weniger Superstars damals.
Ja.
Die waren aber vielleicht deshalb auch größer. Jetzt ist das alles 100%. Breiter. Jetzt hat jede Schuhfirma hat seine 5, 6 Stars, wenn nicht sogar mehr. Und die werden praktisch, ja, in Sachen Marketing wird das breit getreten, wird praktisch in alle Kanäle befeuert. Und ich kann mir vorstellen, so als Jugendlicher, konsumierst du, aber letztendlich ist irgendwie jeder Star gleich. Also wie unterscheiden die sich, ne? Also was kannst du sagen? Also du konntest beim Patrick Ewing genau sagen, was den unterscheidet von dem Barkley oder von dem Pippen oder so, weil das einfach, das waren auch Typen. Und ich glaube, das ist was, und da will ich jetzt nicht in den Rant kommen, aber das ist was ich heutzutage auf jeden Fall vermisse, das sind Basketballtypen. Leute, an denen du dich reiben kannst. Ne? Auch wenn ich jetzt nicht der größte Dennis Rodman-Fan war, kann ich sagen, das war halt ein Typ, den konntest du identifizieren. Also nicht nur äußerlich, weil der natürlich rumgelaufen ist wie, weißt schon, wie Haare am Brennen und so.
Ja.
Aber der hat halt auch, weiß nicht, von seinem ganzen Gehabe, was der gemacht hat, war der einfach einzigartig. Ne? Dann siehst du heutzutage so einen Typen
und halt auf und
wie Devin Booker, über den ich dir nicht eine einzige interessante Sache sagen könnte.
Ja, gut, Devin Booker, ja, ist ein komisches, ist ein ganz komischer, spezieller Fall für mich, tatsächlich auch. Also, er hat einen freshen Style und er kommt immer mit coolen Autos. Also ist er so auf so einem Oldschool-Vibe irgendwie hängen geblieben. Also da unterscheidet er sich schon. Aber trotzdem sagt es mir nichts über seine Personality quasi. Okay. So, also er eckt, glaube ich, sonst nicht so wirklich an. Hingegen Anthony Edwards, ob man den jetzt mag oder nicht, weil sein Verhalten kann man ja grundsätzlich oder sollte man nicht gutheißen, würde ich jetzt meinen, mit so vielen Kindern, die er in der Welt setzt, außerhalb seiner Hauptbeziehung, sondern nebenher, wo er dann irgendwelche komischen
Mit denen er da nichts zu tun haben will. Und
wo er sagt, ja, ich habe mal durchkalkuliert, ich zahle alle 18 Jahre Unterhalt auf einmal, hier hast du einen Batzen Geld, halt der Maul, ciao.
Ja.
So, das ist auf jeden Fall auch nicht geil, aber ich verstehe, dass einer wie er, weil er auch ein Typ ist und weil er aneckt und weil er, vielleicht ist er auch nicht der Hellste, manchmal sagt er jetzt nicht so schlaue Sachen, aber er polarisiert, weil er halt einfach kein Blatt vor den Mund nimmt und so. Und weil er auch auf dem Spielfeld eine Attitude hat, so, ich bin der Krasseste, wer bist denn du überhaupt? So, weil er sich mit jedem anlegt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum zum Beispiel Anthony Edwards auch heutzutage einer ist, der gut bei Leuten ankommt, der gut bei Menschen ankommt, die neu den Zugang zur NBA finden, weil er auch einfach diese Star-Power hat, in einem anderen Ausmaß vielleicht als früher, aber auch mit Hilfe seiner Kampagnen, seinem Adidas-Schuh, und da haben die auch super Werbeclips drumherum gemacht, der gibt es her. Jason Tatum gibt es gar nicht her, zum Beispiel.
Ja.
So. Und das ist eben heute was nicht mehr so geil ist wie früher, würde ich sagen. Auf der anderen Seite kann man da jetzt auch wieder super viele positive Sachen sehen, weil es gibt ja heute mehr. Die Auswahl ist größer, die Vielfalt ist größer, es gibt viel mehr interessante Teams. Nicht nur immer diese Handvoll wie früher und so, aber also grundsätzlich bin ich Mitglied im Teil, im Team, früher war alles besser wahrscheinlich.
Die alten Männer,
genau,
die den Mond anschreien.
Natürlich, wenn man sich das jetzt so anschaut, da waren natürlich Spiele dabei, machen wir uns nichts vor. Also wenn wir heute ein 48-Minuten-Spiel anschauen, das 84-78 ausgeht, sind wir danach nicht begeistert basketballerisch wahrscheinlich.
So. Es kommt drauf an. Also das habe ich mich auch oft gefragt, wenn ich jetzt irgendwie Spiele zum Beispiel aus der Bundesliga nehme und die natürlich weniger scoren und ich sehe dann das Ergebnis. Es ist halt nicht dasselbe. Also wenn du damals zum
aber
Beispiel...
Aber die spielen 8 Minuten weniger. So,
gut, das ja, das zum einen. Vergessen. Aber wenn du so ein Spiel zum Beispiel nimmst wie damals Pacers gegen Bulls, ne? Also ja. Zu den Zeiten von Anthony Mason, Charles Oakley und den Davis-Brüdern und so. Ja. Und das ist so eine Defensivschlacht und die geht tatsächlich... 81 zu, weiß ich, 78 aus oder sowas.
Ja.
Dann weiß ich nicht, also auch wenn ich das damals geschaut habe, weiß ich nicht, ob ich gesagt habe, das Spiel war langweilig oder das war irgendwie, ich fand das nicht geil. Ne, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich habe damals nicht auf Feldwurfquoten geachtet, aber selbst wenn die Feldwurfquoten unter 40% waren und also da wurde halt, die Körbe wurden verhindert. Die haben jetzt nicht die ganze Zeit freie Würfe daneben gesetzt.
Ich glaube, die Pace macht da den größten Unterschied tatsächlich.
Genau, weil die Possession so wichtig ist.
Genau.
Dann hast du so einen wie den Pat Riley ja. bei den New York Knicks, wo der sagt, jede Possession ist Gold. Wehe, ja. Du verlierst den Ball oder machst irgendwie eine dumme Entscheidung. Und ich glaube, damals, auch wenn es irgendwie so Niedrig-Scores-Games waren, fand ich es irgendwie geil, wie viel Einsatz da gezeigt worden ist und du hast irgendwie mitgefiebert, auch wenn der Ball nicht reingegangen ist. Du hast irgendwie nicht um die Offensive mitgefiebert, sondern vielleicht mehr um die Defense. Also vielleicht war das bei mir so nur, ja. Aber es war so, boah, die haben richtig gekämpft. Also diese 71 ja. Punkte mussten sich erarbeiten. Ne? Ja, das waren jetzt nicht irgendwie einfach nur eine Reihe Freiwürfe und Layups oder ja. Dreier, sondern da hast du dein Leben riskiert, wenn du in die Zone gezogen bist. Ja. Und das ist irgendwie heutzutage wahrscheinlich auch durch die vielen Dreier, das Spiel, das Steph Curry dann so verändert hat, das war einfach, ja, ich gebe dir da recht. Also ich traue der alten Zeit schon nach, kann aber respektieren, dass sich natürlich alles entwickelt. Das ist
100%.
Also, das Spiel heute ist nun mal anders als damals. Das Spiel in 20 Jahren wird anders sein als heute. So ist es halt.
Ja.
Und das hilft dann nicht einfach immer nur den alten Zeiten nachzutrauen. Aber ich schaue mir gerne alte Spiele an oder gerne alte Highlights und erinnere mich, wie das damals war. Was natürlich auch, glaube ich, ein Teil oder ein Großteil von Nostalgie ist, weil man sich daran erinnert, wie man selber war zu der Zeit. Also es ist nicht nur die Zeit praktisch, die man sich erinnert, oh, ich habe das damals so geschaut, sondern danach bin ich zum Kai gegangen und wir haben auf dem Freiplatz gespielt oder so, bis dunkel wurde und wir konnten den Ball nicht mehr sehen oder so. Also das sind so die Momente, die hängen bleiben und die machst du halt an solche Events fest. Und ich glaube, deshalb ist für uns natürlich diese Zeit auch so mit so viel Emotionen verbunden.
Auf jeden Fall. Also weil, wie du sagst, das war also die Mischung, nicht nur wie du sagst, sondern wie wir jetzt die letzten x Minuten schon zusammen analysiert haben, quasi dieses ganze, ja, dieses das Unbekannte, das Spezielle, das Besondere. Es war auch nicht so krass Mainstream wie heutzutage natürlich. Es war noch nischiger, spezieller. Und du hast da einfach was für dich gehabt und wurde darin versinken konntest. Und klar kannst du das heute auch noch, aber heute macht es halt jeder so ein bisschen, beziehungsweise heute ist es eben überall, wie wir gerade gesagt haben. Und damals, das
war
ja
neu.
Auch ausgemacht, ja, und dass du dich anstrengen musstest. Also, dass du einfach gucken musstest, die Basket, ja, wo du damals Artikel drin hattest und so, die habe ich mir dann für 7,50 Mark vom Taschengeld irgendwie gekauft und so, was unfassbar teuer für einen Schüler war. Aber du hast geguckt, was kriege ich für Informationen raus? Und dann waren die Informationen, und das war eben das, was eben bei mir viel ausgemacht hat. Klar, ich liebe Stats, aber die kleine Random Knowledge, die kleine, keine Ahnung, George Mulishan.
Ja.
Story in der Basket mit diesem Bild, wo der die Cola-Dose, es war einfach ein Close-Up-Cola-Dose in seiner Hand, die Dose ist quasi weg, so mehr oder weniger. Dieser riesige Mensch und dann die Story, wieso ist der so groß, der hat einen Tumor, der ihm auf die Wachstumsdrüse gedrückt hat, bla bla bla. Und das Ganze war einfach das, was es für mich ausgemacht hat. Dieses ganze, diese ganze Welt, in die man da quasi eingetaucht ist. Und dann, klar, das Spiel, wie du sagst, es war anders, es war körperlicher, es war irgendwie auch nochmal, so komisch wie das klingt, ja, wenn weniger Punkte fallen, wie kann es einen mehr mitreißen? Aber es war irgendwie, es hat die meiste Zeit ein bisschen dramatischer gewirkt und ernsthafter vielleicht auch. Und das ist eben das, was heutzutage für mich dann oft schwierig ist. Dann schaut man mal doch wieder ein Spiel und denkt so, ja, mein Gott, da hätte ich aber jetzt lieber nochmal ein paar Folgen von der Serie angeschaut, die ich gerade am Bingen war. So. Und deswegen, ja, es war super, es wird nie mehr so sein. Heute ist auch immer noch geil, um Gottes Willen, sonst wären wir nicht so lange am Ball geblieben, aber es sind einfach zwei verschiedene Zeitalter.
Ja, und ich glaube, was wichtig ist, was man erwähnen muss, ist, was glaube ich auch viele Fans verbindet, die Basketball oder beziehungsweise die NBA zu der Zeit verfolgt haben oder angefangen haben zu verfolgen, ist, dass wir alle auf demselben Level waren. Es gab keinen Fan, der irgendwie schon seit 10 Jahren Fan war und irgendwie alles gewusst hat. Wir alle haben das neu konsumiert. Ne? Mhm. Wir alle haben praktisch dieselben Sachen zum ersten Mal gesehen. Ja. Ne? Also keiner konnte sagen, ich habe Michael Jordan schon gesehen, seitdem er gedraftet wurde. Also nicht in Deutschland. Ja. Für uns war das alles neu, ne? Und keiner konnte irgendwie sagen, ich kannte den dann und dann schon. Alle auf demselben Level, alle haben sich mehr oder weniger jetzt ja nicht gestritten, aber es ging irgendwie darum, wer kann jetzt in der kurzen Zeit am meisten konsumieren, um sich dann praktisch so als Experte oder also als Superfan herauszukristallisieren, weil es gab nur eine begrenzte Anzahl an, sag mal, Content und dann, wie du schon gesagt hast, war es an einem selber, wie viel Arbeit steckt man rein, um den zu konsumieren. Wie komme ich da am besten ran? Schaue ich nur die Sat.1-Sendung, die Jump-Run-Sendung oder kaufe ich mir noch die Basket dazu? Kaufe ich die Basket dazu und hole mir dazu noch die Trading-Karten? Also das, man konnte aufleveln, man konnte irgendwie noch krasser werden bei dem Thema und ich glaube, das ist was viele 90s-Fans in Sachen NBA so vereint, zumindest in Deutschland, glaube ich. Also viele haben zu der Zeit angefangen, weil man zu der Zeit nur zu der Zeit anfangen konnte. Ich glaube, deswegen schauen da auch viele Leute so nostalgisch drauf.
Voll, und es war ein ganz bestimmtes Feeling, das das alles ausgelöst hat, wie du sagst, das Aufleveln, da noch gegipfelt in Merch quasi, dann
hole ich mir natürlich noch die Schuhe.
Super stolz warst, auch ich im Pausenhof, wenn hier... Ich habe jetzt sogar das USA-Trikot vom Penny und dann, weißt du, also du hast dann einfach, das war das Größte, was es gab, dass du bei mir halt auch mit Caps schon immer und so, dass du da die passenden Sachen hattest, ja, Starter-Zeug, Nutmeg Mills T-Shirts, alles, was mal irgendwie und dann, also das war jetzt nicht so, dass das alles aus den USA kam, das hast du ja teilweise im Otto-Katalog bestellt.
Ja, klar, aber das war ja
wurscht. Also das war, um Gottes Willen, aber es war der heiße Scheiß und das war wirklich, das war einfach ein Feeling, das war ein Moment. Deswegen schaue ich da, also darum machen wir auch den Podcast so. Also da kann ich immer wieder hinschauen, das wird mir nie langweilig. Das war einfach krass.
Ja.
So, und jetzt würde ich aber kurz, weil du es letztes Mal gerantet hast, wenn du mir es erlaubst, weil wir so im Thema sind, würde ich auch einen Mini-Rant noch hier hinterherhauen.
All-Ball-Rant, die Phil-Edition.
Wir haben viel gerade über das Feeling, über die Nostalgie und über den ganzen Style und alles, was damit einhergeht und was ikonisch war, gesprochen. Und diese Zeiten sind vorbei. Punkt. Dieses Thema ikonisch. Es gibt kein ikonisches Trikot mehr. Es gibt keine ikonischen Schuhe mehr. Es ist alles, die letzten Jahre ist es alles durch den krassen Konsum, in dem wir hier leben, durch den Weltkapitalismus quasi, ist das alles so schnelllebig geworden, dass das Ganze, was für mich eben, wie wir es jetzt hier lang und breit besprochen haben, was für mich ganz viel ausgemacht hat an diesem Feeling. Das ist alles gone. So.
Aber nur damit
ikonisch,
ich, ja? Nur damit ich den Rant verstehe, wenn du sagst, es gibt keine ikonischen Trikots mehr, was ist mit den Trikots, die einfach neu aufge... Also ich meine, das Boston Celtics Trikot, das grün-weiße Trikot, sieht ja immer gleich aus.
Ja.
Und das gibt's ja noch.
Ja, aber wir haben vorhin schon gezeigt, das ist ein ikonisches Orlando-Trikot. Das heute voll für den Arsch. Alles, was neu gemacht wurde, die letzten x Jahre, ist alles für den Arsch. Das war die beste Frage, die du stellen konntest. Was ist mit den Boston Celtics? Ja, weil es gibt nur noch eine Handvoll Teams überhaupt, die geile Trikots haben, bei denen das Standard-Trikot einfach cool ist.
Ja, weil sie schon seit 50 Jahren haben.
Alle
ja.
paar Jahre auf einmal einen kompletten Facelift hier hinlegen und die Logos ändern und keine Ahnung was. Ja, klar gibt es immer wieder schöne Trikots. So, weil wenn das Farbschema beibehalten wird, die Cleveland Cavaliers zum Beispiel, das Weinrot gefällt mir schon immer. Das ist persönlich Geschmackssache. Das letzte oder die aktuellen Trikots sind aber trotzdem jetzt nicht geil, weil die einfach wie so Trainingsleibchen, die haben ja nicht mal irgendwie farblich abgesetzte Ränder. Ja, aber alles, also Trikots und Schuhe, ja, all das, was diese 90s ausgemacht hat, all das, was mich immer fasziniert hat, ist alles tot quasi. Es gibt Statement-Trikots und City Edition und das und dies. Es sind lauter an den Haaren herbeigezogene Stories, die keine Sau versteht. 80% von dem Zeug ist hässlich. Es ist super billig produziert. Es sind Schnitte, die überhaupt null fashionable sind. Das ist so, du weißt nicht, ist das jetzt ein Performance-Artikel, den ich zum Sport trage, oder ist das so Fan-Merch wie damals, wo ich mich einfach cool fühle und flex, dass ich Fan von dem Team bin. Es fühlt sich an wie Plastiktüten. Es ist gar kein Mesh mehr. Es ist einfach draufgeklebt. Also es ist wirklich, es ist ganz schlimm, weil eigentlich quasi deswegen auch Kapitalismus und Globalisierung. Im Endeffekt sind Jerseys Fast Fashion geworden. Ja. Es wird komplett, es gibt diesen Durchlauf. Ja, wir haben also vom Fußball ist man es ja gewohnt, dass du jedes Jahr diese drei neuen Trikots hast, heim, auswärts und Ausweich oder Champions League, wie auch immer. Aber in der NBA hat halt Nike, und das muss ich wirklich sagen, ich bin Swoosh-Lifer quasi, also der Großteil meiner Schuhe, die ich mein Leben lang hatte, ist Nike so, und die haben das komplett verkackt. Also die
haben sie halt
muss
verbessert.
Ich sagen, also als die haben das komplett an die Wand gefahren, als die jetzt die NBA übernommen haben vor ein paar Jahren als der offizielle Ausstatter und dann angefangen haben, hey, die drei Jerseys, die nennen wir, also wir nennen die schon mal nicht mehr Home Away und Alternate, sondern Icon und Statement und Association und keine Ahnung was.
Das ist halt die Gier.
Was für eine Scheiße. Und dann kommen sie noch und gehen dann in diese City Edition und dann gibt's für den Spieler eine Extra Edition und dann gibt's noch den Moment und keine Ahnung.
Ja, ja, die Special Moments,
So, und es gab schon immer geile Special Moments. Das Chicago Bulls St. Patrick's Day Jersey ist ein Brett. Einfach das Bulls Jersey in grün mit rot oder so. Oder NBA Green Week oder so. Oder Noche Latina, weißt du, diese Sachen, wo dann Los Lakers draufsteht. Sowas fand ich immer witzig, aber du behältst dieses eine Trikot bei. Also Lakers Jersey war auch mal eine Zeit lang echt wack zur Shaq und Kobe Blütezeit mit den Rändern. Da bin ich eher Team Magic Johnson.
Ja.
Und auch jetzt wieder
mit den
quasi
Purple Rändern und
genau,
den Seiten. Ja.
Also das war auch nicht geil. Aber die coolen Trikots heutzutage sind Lakers, Bulls, Celtics, Knicks. So, das ist auch ein Riesenfaktor für mich, dass die Knicks immer noch cool sind, ist, weil die immer noch diese scheißgeilen Trikots anhaben. So. Mhm. Schnitte sind zwar trotzdem für den Arsch, aber mein Gott, hat sich halt verändert. Aber das plus die Schuhe, das ist noch schlimmer, weil ich habe es vorhin gesagt, ich habe einen Penny 2 bekommen. Penny 2, den gab es in, keine Ahnung, drei verschiedenen Farben zu kaufen. Wieso ist ein Elfer Jordan so beliebt? Ja, zum einen, weil er der erste Schuh mit Lack war, ja, aber zum anderen, weil Michael Jordan diesen Schuh halt die ganzen Playoffs über zum Beispiel in der Bread Edition anhatte, in All Black mit weißer Mittelsohle und der fettroten Außensohle. Und deswegen ist dieser Schuh ikonisch, weil alle ikonischen Momente, die in diesen Playoffs entstehen, plus die Werbeclips natürlich, Er hat immer diesen Schuh an.
Ja.
Und er hat nicht jedes gottverdammte Spiel in den Playoffs, ja bis zu 28 Spiele, einfach 28 verschiedene Schuhe an,
ja,
von denen
ist
du
auch
nur
anderes,
zwei
ja.
Stück kaufen kannst.
Ja.
Und die, die du dann zu kaufen bekommst, die haben irgendwelche random, noch schlimmere Stories wie die Jerseys, irgendwelche random Storylines. LeBron ist gerne im Vergnügungspark und deswegen machen wir jetzt einen Schuh mit bunt gemusterten Flaggen drauf, weil da sieht auch jeder auf den ersten Blick, dass Vergnügungsparkschuhe sind. The fuck? Was ist das? So, das ist alles, also muss ich jetzt sagen, für mich natürlich und den Job, den ich jetzt die ganzen Jahre gemacht habe, anscheinend war das jetzt tief in mir drin, aber das ist was, was mich seit Jahren so stört, weil das einfach so an den
Haaren
herbeigezogener Schwachsinn ist. Das, mach Stories, die irgendwie lustig sind, ja, und mach Special Editions bei Gilbert Arenas damals, fand ich es am Anfang cool. Der hat bei seinem Adidas Signature Schuh beim zweiten hat er auch irgendwie über die Saison verteilt über 20 verschiedene angehabt. Und der eine war der Agent Zero Colorway, der andere der Hibachi, dann der hat einen Bezug dazu gehabt. Okay, passt, aber mach nicht nur irgendwelchen random Kack mit was weiß ich, was für Tributes in Farbkombos, die man mit nichts kombinieren kann, die einfach nicht geil aussehen und wo kein normaler Mensch die Story versteht. So, weil damals bei Penny Hardaway gab es auch nicht den Chicken and Yams Colorway, sondern da gab es weiß-blau, blau-weiß, schwarz und schwarz-blau vielleicht, ja, und weil alles zu den Orlando Magic Trikots gepasst hat und das war das Wichtigste und deswegen hat ein Team USA dann mit weiß und navy gespielt.
So, ja.
Und das sind die Sachen, das verstehe ich einfach nicht, was da, also natürlich verstehe ich es schon, Fast Fashion und heute alles muss immer mehr und mehr und mehr und wachsen und keine Ahnung, Geld regiert die Welt und damals war es ja eigentlich auch schon so, aber es war halt zumindest in so einem Maße, dass man wirklich auch als Kind das eine spezielle Ding unbedingt haben wollte. Und dann hat man das bekommen und dann war ich damit glücklich. Und ich habe nicht das eine spezielle Ding und habe dann meine Eltern bearbeitet. Und bis ich das dann zum Geburtstag oder irgendwas bis soweit war, kamen aber 6 andere Colorways raus,
ja,
wo
richtig.
Die von dann 2 irgendwie kindgerechter waren und bla bla. Völliger Scheiß.
Also,
und das muss ich sagen, das kotzt mich an heutzutage mit dem ganzen immer mehr, immer besser, immer, also weil besser ist es ja gar nicht, immer mehr und immer mehr Geld und keine Ahnung. Kotzt mich das einfach an, weil das ist ein großer Grund für mich, warum dieses geile Feeling, was wir damals auch hatten, heutzutage nicht mehr replizierbar ist.
Ja, weil, also ich meine, wenn du vor 20, 30 Jahren gehört hast, der und der hat ein Orlando Magic Trikot zum Geburtstag bekommen, dann wusstest du, wie das aussieht, obwohl du es noch nicht gesehen hast.
Ja.
Und heutzutage fragst du dann, welches?
Ne? Weil im Fall von Orlando könnte es halt auch grau mit orange sein.
Das kann alles
weil
sein.
Weil das dann die
du weißt nicht
die,
mal, ob es blau ist. Ja,
Orlando Orangen Plantagen Edition ist. Ja, cool.
Ja, deswegen.
So.
Ja, mal. Gut, wir sind eine Stunde drin und wo wir gerade von den Knicks gesprochen haben und den legendären Trikots. Mhm. Die legendären Trikots haben ein Problem, weil es steht 0-2. Und die Pacers, wir haben ja gesagt, wir nehmen Samstagmorgen auf, also das ist jetzt ein paar Stunden her. Ich habe das Spiel natürlich nicht geschaut, sonst könnte ich jetzt hier nicht sitzen und relativ wach aussehen. Aber die Pacers haben das zweite Spiel gewonnen. Yes. Jetzt steht es 0-2. Und
das schaut zappenduster aus tatsächlich. Also ich habe die ganze Zeit
aus.
Knicks in Six gepostet, aber 0-2.
Ich glaube, es wird eher Pacers
umdrehen.
In Six. Sorry, Danny.
Boah, das ist hässlich. Also hätte ich niemals gedacht, weil das erste Spiel war ja wirklich denkbar knapp. Das war ein absolut legendäres Playoff-Spiel. Aber
also was ich, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur den Boxscore gesehen. Und vom Boxscore kann ich sagen, dass die Knicks ein Problem haben, weil sie haben nicht mal schlecht gespielt. Also da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, okay. Wenn du halt nicht, wenn du unter 30% wirfst oder wenn du halt 50 Rebounds hergibst, dann verlierst du deshalb. Oder 20 Turnover oder so.
Ja.
Aber das ist alles sauber. Mit den Stats kannst du ein Spiel ohne Probleme gewinnen.
Ja.
Aber es hat halt nicht gereicht. Sie haben halt anscheinend nicht die Big Points gemacht, wenn du sie machen musst. Und was mich dann noch nachdenklicher macht, ist, dass die Pacers nicht mal einen überragenden Halliburton brauchen, um zu gewinnen.
Ja, sie hatten einen überragenden Siakam.
Siakam. Also Brunson hat super gespielt anscheinend.
39 Punkte.
Ja. Aber ja, also
Josh Hart kommt, glaube ich, nicht so ganz aus dem Arsch, so wie es aussieht.
Ja, aber also ich weiß jetzt nicht, wie er denn defensiv gespielt hat. Offensiv ist er ja immer so ein Wildcard.
Genau. Ja, voll.
Ne? Also du rechnest jetzt nicht irgendwie mit 10 plus Punkten unbedingt von Josh Hart, aber der Einsatz muss da sein, die Rebounds müssen da sein, die Defense muss da sein. Weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, aber ich würde mir als Knicks-Fan würde ich mir große Sorgen machen.
Ja, also wir sind jetzt beide nicht die klassischen Fans, wir sind auf jeden Fall Supporter, würde ich sagen. Aber boah, ich war also 2-0 gegen eine Mannschaft, die wirklich, und das muss man halt echt sagen, also die Pacers sind, ich bin für die Knicks, aber ich bin nicht gegen die Pacers, weil die Pacers spielen brutal guten Teambasketball, die sind unfassbar ausgeglichen. Dass jetzt Siakam 39 macht, ist total untypisch für diese Mannschaft. Die hatten ja die Playoffs über, ich glaube, kein einziger Spieler hat 20 plus im Schnitt gehabt. Die feuern aus allen Rohren. Die haben Rekorde ja aufgestellt, die meisten Pässe in Playoff-Spielen und so. Also wirklich Pässe, jetzt nicht Assists, sondern einfach so Ball-Movement-mäßig. Und da muss ich sagen, das ist natürlich an sich für den Basketball was Starkes, wenn dann so ein Team jetzt zwei Siege von den Finals entfernt ist. Und da kann ich, also das ist
nicht nur das,
unhatebar auf jeden Fall.
Ja, ja, nicht nur das. Also wir haben zum ersten Mal, weil das steht ja jetzt schon fest mit den vier verbleibenden Teams, haben wir zum ersten Mal in der NBA-Geschichte 7 Jahre in Folge 7 verschiedene Champions.
Ja.
Ne? Und das spricht viel über die Ausgeglichenheit der Liga. Jeder kann gewinnen, ne? Also es ist halt nicht mehr so, dass es so 3-4 Teams sind, die das dann unter sich ausmachen jedes Jahr.
Voll.
Oder ein Back-to-Back oder sogar ein Threepeat hinlegen, sondern es ist praktisch, ja, jedes Jahr werden die Karten neu gemischt und jeder hat die Chance. Und wenn wir gerade über die Pacers sprechen, wenn ich nochmal auf das Spiel 1, weil wir darauf letzte Episode nicht eingegangen sind, wenn ich auf Also die Celebration von Halliburton, die war schon heftig. Das war krass. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal eine Celebration gesehen habe, die eine andere Celebration vor 30 Jahren referenced. Also die praktisch darauf Bezug nimmt.
Aber
das ist
vielleicht genau
Hardcore
an seiner Stelle. Also sorry, aber es gab keinen. Also der Moment war so unfassbar, dass das der absolut perfekte Zeitpunkt war, um genau diese Tribute auszupacken.
Das war heftig.
Also das war ja das größte Comeback aller Zeiten quasi. Dann, die Knicks hatten ja noch Glück, dass er bei seinem absurden Dreier tatsächlich auf der Linie stand.
Ja, sonst wäre das Spiel verloren
gewesen. Dann wäre es direkt verloren gewesen.
Ja.
Also unfassbare Szenen haben sich da abgespielt. Der Neesmith hat Dreier geballert. Die sahen nicht schön aus, meiner Meinung nach, die meisten, aber der hat mit einem Selbstbewusstsein einfach 8 von 9 ausgepackt. Der hat hier, ich glaube, was, 6 Dreier im letzten Viertel reingeknallt. Ja, sorry. Also da hätte er meinetwegen auch das Trikot ausziehen können und sonst so. Also das war unfassbar. Unfassbar.
Ja, ja, gut.
Ja, also 2-0 steht es da jetzt zum jetzigen Zeitpunkt und bei Oklahoma ja genauso. Da haben wir aber ja eh vermutet, dass es auch so sein wird. Und ich denke auch, die gehen in die Finals weiter. Wäre tatsächlich ein bisschen, das wären die Landei-Finals, würde ich sagen. Oklahoma gegen Indiana. Aber
Also so sehr ich das vorhin auch gelobt habe, dass praktisch 7 Champions in 7 Jahren, also 7 verschiedene Champions in 7 Jahren, ich kann mir nicht vorstellen, dass die NBA das so super geil findet, wenn die Pacers gegen die Oklahoma City Thunder in den Finals stehen. Also
denkst du?
Anscheinend ist die Viewership down schon also so tief, wie sie schon seit Also auf jeden Fall seit 2013, wenn man die Covid-Saisons jetzt rausnimmt, also das sind über 12 Jahre. Also auch für die NBA würde ich mir wünschen, also für die gesamte Liga, für NBA Basketball würde ich mir wünschen, dass die New York Knicks das eigentlich machen. Also nicht nur gegen die Pacers, sondern halt überhaupt, weil ich glaube, das wäre gut für den Basketball, wenn so ein Team wie New York top ist. Also wirklich.
Das wäre ein guter Push für die NBA auf jeden Fall, 100%.
Ja. Weil Denver in allen Ehren und Oklahoma City Thunder, yay, und Pacers, aber New York ist nochmal eine andere Hausnummer. Und ich glaube, du brauchst ein starkes, großes Big-Market-Team, um die NBA anzuführen, damit das praktisch in die richtigen Bahnen läuft. Also ist meine Meinung.
Also bin ich deiner Meinung, unterschreibe ich so.
Ja, aber es gibt natürlich viele Oklahoma City Thunder-Fans oder Pacers-Fans, vielleicht, also nicht viele, vielleicht weiß ich nicht, wie viele es in Deutschland gibt, aber die 12 Mann oder so, die finden das jetzt wahrscheinlich nicht cool, aber okay.
Ah, ich glaube, 13 könnten sein.
Ja.
Wollen wir noch kurz...
Du hast gerade was Interessantes gesagt. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung du gehen willst. Zu den WNBA Saisonstart, weil Stichwort Viewership. Mhm. Und da haben wir weiterhin, das habe ich auch diverse Posts jetzt in den letzten Tagen gesehen und mir einen auch gespeichert, der dir ein bisschen wehtut. Die jetzt Viewership raus. Vom Caitlin Clark gegen Angel Reese Spiel, aka Indiana Fever gegen Chicago Sky, also Season Opener für beide.
Ja.
Landslide für die Fever übrigens, Triple-Double gleich im ersten Spiel, Caitlin Clark. Die Viewership war höher.
Jetzt kommt.
Als Yankees gegen Mets.
Ja, okay.
Und das ist, finde ich, also ich weiß, dass Baseball schon seit Jahren struggelt.
Und die Mets sind nicht gut momentan. Also ja
aber es ist trotzdem, also die Subway Series schon so ikonisch quasi, oder? Also die beiden
New York schon, Teams,
gegeneinander. Ja. Die hatten, also ich glaube, die Zahlen waren 2,7 Millionen zu 2,5 Millionen, also knapp, aber trotzdem weiterhin krass geil für Frauensport und vor allem für die WNBA, dass sich das jetzt mit dem Zugpferd Caitlin Clark so etabliert hat. Und sorry, das muss man einfach so sagen. Der Hype ist so real, wie er schon lange nicht mehr real war bei irgendjemandem, weil die liefert komplett crazy Statistiken ab. Die hat jetzt schon wieder Rekorde gebrochen. Die meisten 20-10-Spiele, die meisten 25-10-Spiele. Nachdem sie 42 Mal erst aufgelaufen ist. Ja. So.
Und da waren andere, der Hype ist real.
Die 400 irgendwas Spiele dafür gebraucht haben. So. Also das ist schon crazy.
Okay, der Hype ist real, aber ich kann dir sagen, was nicht real ist, und das ist die Rivalität zwischen Caitlin Clark und Angel Reese.
Yes.
Weil für eine Rivalität brauchst du zwei Leute, die so, will ich sagen, ebenbürtig, aber die so fast so auf dem selben Level sind. Und neben Caitlin Clark sieht Angel Reese aus, als könnte sie nicht Basketball spielen. Sorry für alle Angel Reese-Fans, aber.
Also nicht nur neben ihr.
So, das ist einfach crazy, wenn ich die sogenannten Highlights von ihr sehe, von Angel Reese. Eine Menge Offensiv-Rebounds, aber auch, weil sie drei Layups daneben legt. Ne? Und von dem Wurf, der aussieht, als ob sie einen Klappstuhl aufmacht.
Oh, ja, okay.
Ganz zu schweigen. Ich weiß nicht, was sie für einen Shooting-Coach hat. Es ist nicht nur die Form, weil Sean Marion hat auch gezeigt, dass man auch mit einer schlechten Form werfen kann.
Ja.
Aber es ist die Konstanz. Jeder Wurf sieht anders aus bei ihr. Also wenn du, ich hab Trainingsvideos von ihr gezeigt, wo sie nichts anderes macht, als an der Dreierlinie steht und Wurf nach Wurf nimmt. Und jeder Wurf sieht anders aus.
Ich habe auch Videos gesehen, weil ich frage mich natürlich, okay, wieso mache ich Videos? Was hat sie an der Dreierlinie verloren? So macht gar keinen Sinn. Die muss an den Basics arbeiten. Sie hat im Zuge von der Unrivaled League, also von dieses 3x3 oder 3 gegen 3 Format, was jetzt stattgefunden hat, eine richtig coole Nummer, hat sie mit Lisa Leslie Workout gemacht, so Hakeem Olajuwon-mäßig, Footwork und so weiter. Und das hat sie auf jeden Fall nötig, weil sie ist in der Zone. und ich will jetzt auch nicht immer der große Hater sein, aber diese Fake-Ass-Rivalry, die regt mich auch massiv auf, weil nichts außer ihr Teamerfolg auf dem College rechtfertigt das in irgendeiner Form. Mhm. Ja, nur weil sie da halt als Team krass war und vielleicht auch die Schlüsselspielerin, alles schön und gut, aber eine Aufbauspielerin, die alles kann, die Lichter ausschießt aus allen Lagen, die Triple-Doubles auflegt, mit krassem Ballhandling und so weiter, die, was ist das für eine Rivalry mit einer Center-Spielerin oder Power-Forward, was auch immer ihre Position ist, die außerhalb von der Zone nicht auf den Kopf werfen braucht.
Ja, eben, so. Das ist es.
Also das macht für mich, das ist, da tut mir auch ihr keinen Gefallen, sie selber natürlich auch nicht, sie provoziert es ja auch immer, sie thematisiert es immer wieder von sich aus, auch durch die, über diese komische Foul-Szene brauchen wir auch nicht reden, die war auch komplett peinlich wieder, und sie kann halt, wie du sagst, sie hat irgendwas motorisch, haut da nicht hin. Also sie kann ja auch keinen Layup. Wenn die 1 gegen 0 auf den Korb geht, die macht immer so eine Art Hopstep oder irgendein, das ist kein flüssiger Korbleger. So, und gestern, weil ich schaue ja auch immer die Stats jetzt an und schaue auch jetzt heute Abend Fever gegen Liberty. Gestern 12 Rebounds, okay. Aber halt 2 Punkte, 0 von 8 aus dem Feld, 2 von 6 von der Freiwurflinie. Ja, na dann passt's ja. So, und das finde ich einfach irgendwie blöd. Ich weiß auch nicht, ob die Medien helfen da natürlich mit, dass dieses künstlich aufgebauschte, diese Wannabe-Rivalry, das braucht's nicht. Weil, nimm doch da lieber den Ansatz, dass mal cool miteinander ist, weil das ist ein ständiges Eigentor, das die Angel Reese sich da schießt, weil der Vergleich hinkt. Also du hattest mir einen witzigen Tweet weitergeleitet. Das war, der Vergleich ist wie Kobe gegen Gortat.
Ja.
unterschreibe ich. Und ich habe auch noch einen gelesen aus der heutigen NBA und der ist auch voll on point. Es ist wie Steph Curry und Andre Drummond zu vergleichen.
Oh, wow.
Und Andre Drummond, Rebound-Monster, Offensiv-Rebound-Monster vor allem. Ich habe den jahrelang in der Fantasy League gehabt, da hat er dominiert.
Mhm.
Aber immer wenn er gegen die Guten ran muss, verkackt er.
So, okay.
Er hat gegen Embiid hat er keine Chance gehabt und so. Er hat am All-Star-Level gekratzt, aber er ist limitiert. Er hat eine miserable Freiwurfquote und so weiter und so fort. Und deswegen genau das. Und um Gottes Willen, ich wünsche das Angel Reese nicht, dass die das nicht kann. Und ich freue mich jetzt auch nicht irgendwie drüber, dass das so aussieht, was sie da veranstaltet teilweise. Aber es ist einfach wirklich von ihr nicht schlau, das immer wieder, also so wirkt es auf mich, als würde sie es immer wieder von sich aus anfangen, das Thema.
Das ist das Ding. Also die Attitude passt nicht zum Game.
Genau.
Ne? Also wenn du so eine Attitude hast, dann solltest du besser spielen wie Caitlin Clark. Ansonsten halt's Maul, ne? Weil
genau, also nicht jede,
Spiel
nicht jede Chance nutzen, wieder damit anzufangen quasi.
Ja.
So wirkt's ja.
Ja.
So. Und ach, blöd. Aber WNBA, ich find's geil, dass das jetzt wieder anfängt. Der League Pass, den habe ich nämlich noch. League Pass läuft.
Sag noch mal kurz, was der kostet.
Bild mir ein, ich zahle irgendwas zwischen 20 und 25 Euro. Also der ist wirklich sehr günstig. Satu auch brutal gestartet. Irgendwie ein neuer Startrekord bei den Phoenix Mercury. 2 Spiele, beide über 25 oder 25 und 27. Es sind coole Storylines dabei, es sind krasse Spielerinnen dabei. Hier Kelsey Plum hat 37 gemacht beim Eröffnungsspiel der neuen Franchise aus Golden State, also gegen diese Franchise, gegen die Valkyries. Spielt jetzt auch bei LA. Also da gab es auch die WNBA, die ist ähnlicher dem 90s Basketball, würde ich sagen, für mich, weil, interessant, fällt mir jetzt gerade auf, was ist die Gemeinsamkeit? Ich lerne sie neu kennen. Und das macht für mich tatsächlich gerade dadurch einfach mehr Spaß. Es muss ich so sagen, wie es ist. Es macht mir mehr Spaß, das zu verfolgen und anzuschauen als die NBA.
Ja, interessant.
Ja.
Ja. Du hast vorhin noch was Interessantes gesagt. Das war offline, aber das wollen wir hier nochmal kurz sagen. Und zwar hast du entdeckt, dass man The Zone nur im Originalton hören kann.
Yes.
Was genau. Für mich alles ändert. Das ist ein Game Changer hoch 35.000. Ja. Dass ich mir das praktisch auf Englisch und mit den Originalkommentatoren anschauen kann. Yes. Jetzt steige ich
hatte
da vielleicht
ich nicht
ein.
Auf dem Schirm. Und
war ich weiß auch, ja, seit wann es das gibt, wissen wir nicht. Aber
ich habe keine Ahnung. Ich habe bei Spiel 7 Denver gegen OKC habe ich ja. Es direkt genutzt.
Sehr gut. Ja, würde ich auch sofort nutzen. Und ja, also was haben wir jetzt? Knapp eine Minute, eine Stunde 20 oder so.
Oh
ich
ja.
Glaube, das war gut für die zweite Folge.
Safe.
Wir also, bedanken uns natürlich bei all unseren Zuhörern, Zuschauern. Wie gesagt, uns gibt es jetzt auch auf Video per Spotify und YouTube.
Wie krass das aussieht, gell?
Crazy, ja. Für alle, weil ich es wahrscheinlich rausgeschnitten habe, irgendwann ist mein Licht ausgegangen und ich muss jetzt erstmal nachforschen, warum das ist. Ich weiß nicht, ob das Ding auf Akku umgeschaltet ist und dann ist der Akku ausgegangen. Also ich muss jetzt gleich erstmal die Kabel überprüfen. Also
klassisch die Lampen ausgeschossen.
Yes, nach 1,20. Ja, wir sind raus für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, Jungs. Wir sind raus. Ciao.
Genau. Ein Tipp noch. Magic Moment auf Disney Plus, weil ich ganz viel über die Orlando Magic geredet habe. Schaut es euch an, wenn ihr Disney Plus habt, dann wisst ihr, warum mein Herz blau geschlagen hat damals.
Gut.
Also, macht's gut. Wir
Ciao.
Sind raus.
Das Licht ist wieder angegangen. Crazy.
Gibt's ja nicht. Peace. And now, ladies and gentlemen, the original. Reloaded.